Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger.
Digitalk.
IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day. Heute ist der 31. Oktober 2007 und das ist der 39. Digitalk. Herzlich willkommen. Ich bin Roger Zedi.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und bei uns ist heute Gian-Andrea Baradun. Vielleicht gerade als erste Frage, weil wir haben jemanden auf der Redaktion, der Baradun heisst. Die sind nicht verwandt, oder?
Ich glaube es nicht, dass ich wüsste, nein.
Gut. Du bist unter anderem Autor von mehreren Büchern über Mac OS X. Was machst du sonst noch, wenn du keine Bücher schreibst?
Wenn ich keine Bücher schreibe, bin ich angestellt an der Hochschule Rapperswil im Moment. Und ja, sonst bin ich eigentlich schon am Bücherschreiben, jetzt sowieso gerade mit Leopard. Ist eine recht intensive Zeit gesehen und ist immer noch gerade die nächsten zwei Wochen.
Ja. Ist dann das Buch schon fertig?
Das Buch ist zu 80% fertig, würde ich sagen, im Moment.
Also langt es nicht mehr auf die Weihnachten?
Es langt auf die Weihnachten.
Ah, es langt auf die Weihnachten, sehr gut. Ja, über das reden wir dann noch intensiv später. Matthias, hat es diese Woche Feedback gegeben?
Ja, der Theo Schmid hat uns geschrieben, er war ja auch schon zweimal Gast im Digitalk gewesen und er hat sich ein bisschen an deiner Bemerkung, Roger, gestört im vorletzten Digitalk. Du hast ja da gesagt, Linux sei eine Usability-Katastrophe und ja. Das ist er als Linux-Evangelist natürlich nicht einverstanden. Und meint, der KDE-Desktop sei sogar weiterentwickelt als Mac und Windows.
Was ich jetzt da mal bezweifeln möchte.
Ja, ich bin auch nicht so ganz sicher und darum habe ich gefunden, wir machen dann mal eine Extrasendung zu dem Thema und reden nur über Linux und streiten darüber, wie schlimm oder wie gut das da die Usability ist.
Ja, das ist eine gute Idee.
Dann gehen wir doch zu den Neuigkeiten von dieser Woche. Da ist einmal mehr das G-Phone wieder ein Thema. Die Spekulationen um das Mobiltelefon von Google, die reissen ja nicht ab. Das Wall Street Journal berichtet diese Woche, dass die Strategie vom Suchmaschinengigant langsam Formen annehme. Google will demnach eben eine Reihe von Diensten für Handynutzer lancieren. In den nächsten zwei Wochen soll es dann Ankündigungen dazu geben. Und da würde es dann eben Google Dienst liefern und Software, wo die Hersteller von Handys könnten ihre Geräte einbauen. Und Mitte 2008 würde es dann so Handys geben, die eben in YouTube Videos abladen, Google Mail brauchen, Google Maps und die Office-Suite auch. John, all die Google-Anwendungen auf deinem Handy, ist das etwas für dich?
Ist schwierig zu sagen, weil ich noch kein iPhone habe, aber es geht ja eigentlich in die gleiche Richtung. Also zumindest drei von den Anwendungen gibt es auf dem iPhone eigentlich schon. Oder? Es gibt YouTube-Videos drauf, es gibt Google Maps und über Safari kann man auch normal suchen im Google. Also sehe ich sicher als sinnvoll an in dem Sinn. Die Frage ist dann halt, würde es Google gelingen, so eine gute Integration von Hard- und Software herzukriegen, wie das halt Stärke von Apple ist, wenn es ein Hardware-Telefon bringt.
Es ist immer noch nicht sicher, ob es überhaupt ein Telefon ist, oder?
Nicht sicher, nein.
Ich denke, sie würden einfach die Dienste zur Verfügung stellen und was dann die Hersteller daraus machen, müssen wir dann immer noch sehen.
Genau.
Ein anderer, allenfalls positiver Aspekt könnte ja sein, dass Google Telcos, also Mobilfunkgesellschaften, dazu bringt, ihre Netze eben aufzumachen für so andere Dienste.
Ja, also wie gesagt, in Amerika probieren sie ja nach wie vor eine eigene Funkfrequenz zu bekommen für Mobilfunk. Wenn sie die wirklich kriegen, dann könnte es interessant werden, was sie dort alles drauf machen.
Aber du glaubst, sie nur als Dienstanbieter, das würde nicht wahnsinnig viel verändern?
Ich habe das Gefühl, was noch gut wäre, die Leute würden das vielleicht eher benutzen, als all die Sachen, die sonst am liebsten so auf diesen Handys vorinstalliert sind. Das könnte ich mir noch vorstellen. Und sonst muss man jetzt einfach gerne mal abwarten, was da wirklich konkret rauskommt. Mhm.
Es ist ja auch erstaunlich, obwohl das Google Phone in dieser Form gar nicht existiert, gibt es schon diverse Webseiten dazu, zum Beispiel gphones-news.de. Es gibt offenbar doch eine Sehnsucht bei gewissen Leuten nach dem G-Phone. Wie deutet ihr das?
Ja, das ist, glaube ich, der gleiche Effekt, wie das iPhone damals hatte, oder? Also das ist auch fast 2 Jahre lang rumgegeistert. Es sind die Produkte, die im Trend liegen und die Leute unbedingt haben wollen. Oder? Und ich denke, Google und Apple sind im Moment halt schon Marken, die Leute anziehen. Also.
Mhm. Und die Fantasie beflügelt. Ja.
Das auf jeden Fall.
Ich glaube, man verspricht sich einfach einen einfachen Dienst, der gut funktioniert. Mhm. Und das ist offenbar mehr als die meisten heutigen Handys bieten, oder?
Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Gut, gehen wir zu der nächsten Meldung. Der Jeff Zucker,
wie der Herr Zucker.
Herr Zucker ist der Chef vom US-Fernsehsender NBC und er sagt, Apple habe das Musikgeschäft zerstört, wenigstens was Preise angeht. Und der Herr Zucker warnt jetzt auch, dass Apple genau das gleiche im Videobereich würde machen. Darum gibt es Serien wie Battlestar Galactica, The Office oder Heroes nicht mehr in iTunes. Der Zucker hat gesagt, NBC habe im letzten Jahr nur 15 Millionen damit verdient und darum sei das einfach nicht interessant. Und er hat offenbar auch wollen, Apple dazu bringen, den Preis von 1,99 $, zumindest probehalber, auf 2,99 $ zu erhöhen pro Episode, was dann der Herr Jobs nicht hat wollen. John, was meinst du, ist das jetzt ein bisschen ungeschickt gewesen vom Steve Jobs, dass er sich dagegen gewehrt hat und jetzt NBC weg ist, oder wäre das allenfalls sowieso passiert?
Also ich glaube, es wäre sowieso passiert, weil die ganzen Content-Inhaber, die wollen glaube wirklich selber an den Markt und sie wollen eigentlich nicht mehr über eine Drittfirma, wie das Apple jetzt gewesen ist, vertreiben, weil die ihnen zu viel von ihrem Gewinn wegnehmen. Ich glaube, für Apple ist es im Moment noch nicht so eine Katastrophe, jetzt, weil das Filmangebot ist in Amerika ist erhältlich gewesen, in Europa ist noch überhaupt nichts da gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass das Angebot, das jetzt NBC aufbaut, die wirklich Konkurrenz das zu dem Angebot ist. Das
Hulu oder
Hulu
Plattform
genau,
Hulu oder Hala oder wenn man das hier
ausspricht. Also ich glaube, die wirkliche Konkurrenz zu dem sind die sogenannten illegalen Downloads und ist nicht der Apple Store.
Ja, also wenn man Hala anschaut, dann ist es noch nicht so
der... läuft jetzt eigentlich.
Aber was dann allenfalls daraus wird, kann man auch nicht sagen.
Und es hat natürlich diverse Einschränkungen. Es läuft nur auf Windows, es läuft im Webbrowser. Ich weiss nicht, inwiefern man es auf irgendein mobiles Gerät dann überladen kann. Also es ist eigentlich... finde ich jetzt viel die unattraktive Lösung als iTunes.
Der Jeff Zucker hat ja auch gesagt, zum einen hätte Apple ja wahnsinnig viel von dem Angebot gehabt. Die haben unglaublich profitiert an den Videos, die NBC da zur Verfügung gestellt hat im iTunes. Zum anderen haben sie nur eben angeblich wenig verdient. Siehst du da einen Widerspruch in dieser Aussage? Oder wie würdest du das deuten?
Also wer hat wenig verdient? Apple hat wenig verdient?
Nein, oder
NBC
Apple,
hat so wenig verdient?
NBC hat eben nur die 15 Millionen
jeder Rapper, verdient. Jeder Rapper, der NBC verdient hat, ist einer, den sie vorher nicht verdient haben. Ja. Oder? Also ja. Da sollte man eigentlich froh sein, haben sie das. Wenn der Herr Zucker so sein Angebot so super fängt, wieso tut er dann nicht einfach seine Serie an beiden Orten anbieten und schaut, was die Kunden machen? Oder? Wenn er so überzeugt ist von seinem Ding.
Also ich glaube, das ist auch das ganze Dilemma vor Musik und vor Filmindustrie, oder? Dass zuerst hat müssen Apple kommen, um überhaupt zu zeigen, so also könnten das vertrieben, oder? Und das Geheimnis vom iTunes Store ist halt, glaube ich, schon, dass es ist sehr einfach, es ist einheitlich, es gibt einen Preis pro Lied oder pro Film oder pro Album und es hat ein faires Rechte-Management. Es ist nicht irgendwie so eingeschränkt, dass es
Das gar nicht mehr geht,
oder? Weil dann gehen nämlich die Leute effektiv ein Torrent-File runterladen. Ja.
Gut, grundsätzlich muss man dann auf der anderen Seite sagen, ist es gut, wenn jetzt das Hulu im iTunes sich einheizt. Bei anderen Sachen hat es auch schon gewirkt. Also die Preise sind ja oben
angekommen
für die DRM-freie Musikstücke.
Genau.
Das wäre nicht passiert ohne Konkurrenz. Grundsätzlich ist das gut. Ich finde es einfach schön, wenn die Content-Anbieter ihre Sachen an verschiedenen Orten würden verkaufen, nicht alles direkt selber machen, weil schlussendlich interessiert es mich nicht, von welchem Fernsehsender die Serie gekommen ist ursprünglich. Weil
eben,
es einfach irgendwo
einfach
bei Amazon oder
Marktwirtschaft
bei iTunes können holen.
Ja, ja, immer nach dem freien Markt schreit, müssen wir eigentlich auch den dann herstellen.
Also ich glaube, sie würden sich besser darauf konzentrieren, möglichst attraktive Angebote zu machen, als einen möglichst restriktiven Kopierschutz einzubauen. Oder? Ich glaube, den würden die Leute auch kaufen.
Gehen wir zum nächsten Thema. Im neuen Simpsons-Spiel soll es dann, wenn es auf den Markt kommt, eine Parodie auf ein anderes Game geben, nämlich auf Grand Theft Auto oder kurz GTA. Rockstar, der Hersteller von GTA, kann jetzt aber über Grand Theft Scratchy, so soll das soll heissen, nicht lachen. Laut Electronic Arts, ein Produzent vom Simpsons-Spiel, haben die Manager von Rockstar täubelt wie kleine Kinder wegen dieser Parodie. Der Level soll jetzt nicht mehr Grand Theft Scratchy heissen, aber soweit im Spiel drin bleiben. GTA ist ja eigentlich als Spiel nichts für schwache Nerven. Warum tun die jetzt so schambar empfindlich wegen dieser Parodie?
Ich glaube, irgendeine von der relativ lächerlichen Begründungen war, sie hätten Angst, die Leute könnten das tatsächlich verwechseln mit ihrem Spiel. Was relativ absurd ist, oder? Ja. Und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, ihr eigene, die neue Version von Grand Theft Auto ist verspätet, verzögert sich und darum haben sie jetzt noch mehr Angst, das könnte zu Verwirrungen führen. Es ist völlig absurd natürlich. Und ich meine, die sollen diesen Simpsons-Leuten eigentlich danken sagen. Sind sie sogar im Film promotet worden?
Oder wenn sie jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr Promotion, indem sie so tun, als ob es das würde
und
stören.
Dass sie ja sonst eigentlich gerne die provokanten, harten Siechen sind, sollen sie jetzt das Gefühl eigentlich einfach mal hinnehmen. Und ich meine, gut, Simpsons machen werden sich jetzt auch ein Viertel lachen. Das ist eine schöne Promo für sie wieder.
Genau. Ich denke auch, am Schluss nützt beiden.
Aber das Spiel klingt noch lässig, es hat noch andere Sachen drin. Der Bart Simpson jagt anscheinend einen Gorilla durch eine Fabrik, wo Videospiele gemacht werden, als Anspielung auf Nintendo. Und der Marge Simpson hetzt das ganze Dorf gegen ein anderes Computerspiel auf. Also es hat eben mehrere so Anspielungen auf die ganze Game-Industrie und das klingt doch eigentlich recht lässig.
Zum nächsten Thema. Der Zeno ist ein menschenähnlicher Roboter, den es dann für $300 soll zu kaufen geben. Allerdings dann erst 2009. Der reagiert auf Bewegungen, auf Sprachbefehle und auf die Laune von seinem Besitzer. Er kann Kunststücke machen, kann laufen, reden und soll auch selber Emotionen zeigen, was dank künstlicher Intelligenz möglich ist. John, so ein Roboter, der interagiert mit dir, würdest du dir das jetzt auf Weihnachten wünschen, wenn es den Zeno schon gäbe?
Nein, ich glaube nicht wirklich. Also, ich habe dann fast lieber die Interaktion mit realen Menschen. Ich sehe im Moment bei den ganzen Entwicklungen im Robotersektor, wo man da so ein bisschen sieht, wo irgendwie versuchen, eine Art Freund für den Menschen herzustellen oder so, sehe ich jetzt für mich persönlich weniger einen Bedarf eigentlich.
Roger, verstehst du denn, was der Zeno eigentlich wirklich soll? Es ist ein Freund, ein Spielgefährte,
Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht noch ein lässiges Spielzeug, je nachdem, wie viel das man da kann, weiss auch nicht, selber da rumprogrammieren und dem irgendwelche neue Sachen beibringen oder so. Könnte noch ganz lustig sein. Ich finde, er ist immerhin ein grosser Fortschritt gegenüber dem Aibo oder so und anderen Sachen, die es schon gegeben hat. Und
also er klimpert so mit seinen Wimpern.
Sieht eigentlich noch sympathisch aus. Also.
Ja, mit dem Augendeckel, aber ich weiss auch nicht, wie schnell wird das langweilig?
Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, was kann man konkret selber damit anfangen und vor allem daran abändern, umtweaken, dann könnte das recht lustig sein. John, und $400 ist eigentlich ein okay Preis. Also gar 300, ja, kann man nichts sagen.
John, Technik mit menschlichen Zeugen, findest du das grundsätzlich eine gute Idee oder hat das etwas Seltsames?
Also ich finde die Idee gut, dass es Technik geben wird, die dazulernt und wo in dem Sinn menschlicher wird, oder? Weil sie fähig ist, schon in gewissem Sinn zu interpretieren, was der Benutzer vielleicht will. Aber ich glaube, von einer Vermenschlichung sind wir weiter weg und ich glaube, das kann auch nicht unbedingt das Ziel sein.
Also das wäre dann
in den nächsten 2 Jahren.
Sogar eher ein bisschen komisch, wenn dann das allzu menschlich wäre, das künstliche Ding.
Im zweiten Teil von unserem Podcast reden wir heute über den Leopard. macOS 10.5 ist am letzten Freitag in den Laden gekommen. Nach ein halbes Jahr Verspätung mindestens, aber das ist unterdessen offenbar vergessen oder kein Thema mehr. Über das erste Wochenende sind 2 Millionen Stück bereits verkauft worden. Eindrücklich ist aber, dass die letzte Version vom OS X hat 40 Tage gebraucht, bis sie 2 Millionen verkauft hat und jetzt haben sie 2 Tage verkauft. Also scheint doch irgendwie ein grosses Interesse da zu sein. Wir haben seit gestern bei uns auf der Redaktion und installiert und damit umgespielt. John, du hast das sicher schon früher gehabt für dein Buch. Seit wann hast du es?
Also die ersten Versionen habe ich schon anfangs dieses Jahr gehabt, oder? Wobei das ist in dem Sinne ein Schaffen damit noch nicht wirklich möglich gewesen, oder? Und wirklich brauchbar geworden ist es so seit der Developer-Konferenz eigentlich. Wobei auch dort hat es noch sehr viele Features drin gehabt, die nicht vollständig
waren. Das war im Frühling?
Das war im Sommer. Ja.
Über 300 neue Features soll es haben, das Leopard. Wir haben sie nicht gezählt oder sehr wahrscheinlich auch noch nicht alle 300 gefunden. Ich würde gerne einfach mal die wichtigsten durchgehen mit euch zusammen. Fangen wir doch an beim Finder. Der sieht ja jetzt eigentlich sehr stark aus wie das iTunes. Mhm. Also hat links so eine Leiste mit verschiedenen Punkten drin, die man ein- und ausblenden kann. Man kann jetzt Coverflow-Ansicht für Dokumente benutzen. Und es gibt Quick Look, das ist ein Preview von jedem Dokument oder fast jedem Dokument, wo man mit der Leertaste sofort kann das Dokument in Originalgröße sehen und durch die mehrere Seiten blättern, ohne dass man irgendeine Applikation starten muss. Was ist euer Urteil nach einem Tag, Matthias?
Gestern hatte ich eine Veranstaltung mit Grafikern, die wollten wissen, was der Leopard dann bringt und wollten auch sofort wissen, sehe ich dann in diesem Quick View auch meine InDesign-Dokumente und meine Quark Express-Dokumente, also Layout-Software, habe ich nicht beantworten, aber meine Vermutung ist eher nicht, oder?
Ich bin kein Grafiker und weiss das darum auch nicht genau. Ich vermute allerdings auch, dass es nicht geht.
Also das alle
mag sein, dass das noch kommt,
dass
die Hersteller das noch nachliefern. Mhm.
Ebenfalls eine Neuheit auf dem neuen Desktop. Oben gibt es jetzt die halbtransparente Menüleiste. Ein grosses Diskussionsthema schon im Internet. Mich stört es jetzt nicht so. Was meint ihr?
Also mit uns, es kommt stark aufs Hintergrundbild drauf an, wo man montiert hat. Also wenn das sehr dunkel ist im oberen Bereich, dann stört es mich die Transparenz in der Menüliste. Also ich finde es auch nicht schlimm, aber ich finde, es ist jetzt nicht das Feature, wo man wegen dem auf Leopard umsteigen müsste.
Nein, das sicher nicht. Wieso glauben, macht Apple so Sachen?
Ja, es geht, glaube ich, alles ein bisschen in Richtung Design und Transparenz ist allgemein ja, in, oder?
In den allerersten Versionen von macOS 10 sind doch die Menüs noch transparenter gewesen und dann haben sie es wieder ein bisschen solider gemacht. Also das ist immer ein bisschen Hin und Her.
Also meine These ist, sie sind einfach gezwungen, irgendetwas zu machen, damit, wenn du in den Laden kommst, dass du auf den ersten Blick von 2 Metern weg siehst, aha, das ist anders als das, was ich zuhause habe.
Gut, dann kann man auch einfach ein Finder-Fenster öffnen und dann sieht man das eigentlich auch.
Ja, ich glaube, das ist eben auch der Grund, wieso sie zum Beispiel das Dock neu gemacht haben. Das ist ja jetzt so ein bisschen 3D-mäßig und spiegelt zum Beispiel die Icons unten. Mhm. Vor allem eine Geschmackssache, oder?
Mit uns eigentlich schon, weil was ich bis jetzt gehört habe, wo die Leute entweder sind begeistert oder sie hassen es, aber
also in zwischen drei gibt es glaube ich nichts. Wirklich das Erste, was ich machen musste, ist suchen, wie man das abschalten kann. Es steht auch am Montag in meinem Artikel zu Leopard, wie man kann das wieder ein bisschen altmodischer machen. Mich hat es irgendwie irritiert,
aber das 3D. Das ist interessant, auch noch in der ganzen Oberfläche, mir gibt es wie eine Art zwei Trends, oder? Also einerseits der 3D-Look und die Transparenz, die man reinbringt. Andererseits, wenn man jetzt die Finder-Fenster anschaut, die sind jetzt eigentlich sehr viel ruhiger und sachlicher geworden, oder? Also mir gefällt es rein von den Fenstern besser, als was Tiger war. Oder?
Also so das Metallische nicht weg, es ist jetzt nur noch so dunkelgrau.
Ja, genau, die einen Programme sind nicht einfach irgendwie weiss und die anderen grau und die dritten gestreift, sondern es sind jetzt einheitlich. Mhm.
Genau. Und die Seitenliste, die eben im iTunes neu empfunden ist, wie du vorher gesagt hast, und wo sich in der Größe auch nicht mehr ändert, die einzelnen Einträge, das wirkt alles sehr viel ruhiger eigentlich, als was es im Tiger vielleicht noch war.
Ja. Ebenfalls in dem Dock hat es etwas namens Stacks. Das sind Ordner, die man dort drauf ablegen kann. Und alles, was da drin ist, wird dann angezeigt, wenn man draufklickt, entweder als so komische Fahne, die aufgeht, oder als Raster. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich eigentlich naiverweise gedacht, die Stacks gäbe es auch im Finder. Die gibt es aber nur im Dock.
Also, wenn man sich die Entwicklung von den Stacks anschaut, jetzt auch im Verlauf von der Beta-Phase bis jetzt, dann sind die, also mit Umzufassen, sind immer mehr reduziert worden in der Funktion. Und jetzt ist es einfach nur noch ein Ordner im Dock. Eigentlich mehr ist es
nicht. Was hätten die ursprünglich noch mehr können?
Also ursprünglich hätte man zum Beispiel können durch die Hierarchie durchbrowsen. Oder? Also jetzt, wenn man einen Ordner anklickt, also wenn man zum Beispiel den Programmordner im Dock hat und man klickt den, man macht den offen als Stack und klickt den auf Dienstprogramme, dann geht der Ordner einfach im Finder.
Also das wäre genau das, was ich nicht begriffen habe. Warum?
Das, da, genau, das
gibt es nicht den Stack im Stack.
Gibt es nicht den Stack im Stack, oder? Ja. Und warum gibt es zum Beispiel nicht einen Stack, wo man mehrere Programme drin haben kann? Oder auf der linken Seite vom Dock, wenn man es am unteren Bildschirmrand hat. Warum kann ich nicht alle Office-Programme auf einen Stack
das führen? Das würde ich auch sehr gerne machen. Mhm. Ich habe mir jetzt einen Stack gemacht, einfach mit Aliases drin oder so. Ja. Das ist natürlich eigentlich eine unschöne Geschichte. Also, sehr schön, man könnte in dem Dock einfach Gruppen machen.
Ich finde die Idee gut, aber sie ist nicht zu Ende gedacht. Also da muss noch etwas
kommen. Wenn du sagst, es war ursprünglich so gewesen, warum, wie erklärst du dir, dass Apple da wieder zurückbuchstabiert?
Das weiss vielleicht der Steve Jobs, ich weiß es nicht. Also, wenn ich mich richtig erinnere, hat er das alles demonstriert sogar noch an der WWDC dort und das ist dann Schritt für Schritt irgendwie rausgefallen offenbar.
Etwas, was mir persönlich extrem gut gefällt, ist das neue Mail. Es denke mich, ist extrem viel schneller. Und es kann neu auch Notes und Tasks verwalten, also Notizen und Aufgaben. Um es auf Deutsch zu sagen.
Du hast halt dein
Mac mein Gott, also mein OS X eben auf Englisch eingestellt. Ja, genau, darum. Ich habe extrem Freude an dem. Ich finde das etwas vom Allerlässigsten von dem ganzen Leopard. Wie, was benutzt du überhaupt? Du benutzt, glaube ich, gar nicht Mail, Matthias, gell?
Ich benutze auf dem Mac das Mail doch.
Und nicht der Thunderbird?
Nein, das, okay. Ich muss ja auch alle Mail-Programme, auf jedem Computer brauche ich ein anderes, damit ich so ein bisschen die Auswahl habe. Und ich weiss nicht, ich hätte das wahrscheinlich für eine gute Idee gehalten, wenn ich nicht vor kurzem angefangen hätte, das Google Notebook zu brauchen. Das finde ich wirklich lässig, also im Internet kann man so die Notizen haben, die kann man dann eben auch von jedem Computer aus brauchen und man kann sie auf seiner selber gebastelten Google-Startseite kann man die auch einblenden mit News und Sudoku und Wetter und allem. Das ist Apple einfach ein bisschen spät. Ich habe jetzt schon etwas anderes.
Also was ich das Coole daran finde, ist, ich komme wirklich oft, kriegst du ein E-Mail und dann denkst du, oh ja, ich muss noch irgendetwas machen, jemandem anrufen, etwas erledigen, etwas schreiben, frag mich. Und du kannst jetzt eben vom E-Mail direkt mit einem Klick einen Task machen. Und das finde ich extrem sexy.
Also das ist ja auch schön, dass das E-Mail die Adresse erkennt, die in der Mail stehen und Termin. Und das automatisch oder fast automatisch kann eben so ins Adressbüchli oder in den Kalender übernehmen. Funktioniert das schon zuverlässig?
Also die paar Mal, wo ich es probiert habe, hat es funktioniert. Ja. Also ich habe es auch erst seit zwei Tagen wirklich mehr ausgetestet. Mhm.
Also ich habe ein Problem, das ich schon gemerkt habe, weil ich mein OS X auf Englisch eingestellt habe, kann er dann mit deutschen Daten nicht so viel anfangen im Mail. Also hat man jetzt gerade heute ist gestanden, das Datum Dienstag, 20.11. bla 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 oder so irgendetwas. Und dann hätte man das wählen ins Adressbuch als Adresse eintragen. Also was natürlich nicht viel bringt. Das ist ein bisschen schade. Ich muss mich dann doch noch auf ein deutsches OS X umschalten. Sonst noch etwas zum Mail? Was gefällt euch nicht?
Also ich finde die Vorlage überflüssig. Ich will Textmail bekommen und keine so Mails mit Hintergrund und Briefpapierli und so. Und
was ich noch nicht herausgefunden habe, vielleicht weißt du, das kann man eigene Vorlagen erstellen.
Das weiß ich auch nicht.
Weißt du nicht? Das fände ich noch lustig.
Ja.
Sie sind mir jetzt auch so ein bisschen, also im Geschäftsverkehr kann man sie nicht benutzen, nein, zum Beispiel, oder?
Also ich bin auch eher ein Fan von reinen Textmails, wie man es halt früher noch so hatte.
Okay.
Wir sind einfach ein bisschen alt.
Ja, schon. Genau.
Ja. Ich wäre eigentlich noch ganz zu haben für das, aber ja. Ja, nun, Time Machine ist als das grosse Super-Duper-Feature angekündigt worden, schon vor anderthalb Jahren und das Jahr nochmal und überhaupt und mega und so. Für mich, muss ich jetzt sagen, die grösste Enttäuschung überhaupt an dem Ganzen ist für die Time Machine, weil ich nämlich gestern Abend erstens festgestellt habe, dass meine Netzwerkdiskette, mein Netzwerklaufwerk akzeptiert er nicht. Und er akzeptiert es nicht mal, wenn ich es per USB direkt am Computer anstecke. Folglich muss ich mir jetzt quasi eine neue Disk kaufen, wenn ich das möchte benutzen, was ich natürlich eigentlich völlig daneben finde. John, hast du mal zum Laufen gebracht, hast du mal benutzt?
Also, ich habe es natürlich im Rahmen von den Sachen, die ich ausgetestet habe, für das Buch zu schreiben, oder, habe ich relativ viel mit dem rumgespielt. Also, ich muss dir recht geben, ich bin auch enttäuscht eigentlich von dem, was jetzt rausgekommen ist. Es ist brauchbar für, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Es ist, ja,
also man kann es gerade verwenden
für Heimanwender, wo, sagen wir, wenig Daten haben, genau, oder wo sich auch wenig ändern. Nur ein bisschen fortgeschrittene Benutzer sind eigentlich alle Möglichkeiten genug, um irgendwie ein bisschen etwas einzustellen. Oder? Mhm. Das ist das, was ich vermisse. Ich finde es gut, dass
man
es...
Kann doch so zum Beispiel, aber man kann schon sagen, zum Beispiel, ich will nur diesen Ordner backuppen.
Also man kann sagen, was man nicht backuppen will.
Okay, Exclusions.
Exclusions, ja, kann man machen. Und das, also was ich vermisse, ist, dass man zum Beispiel einstellen kann, ich will jede Nacht um 11 Uhr will ich ein Backup machen und nicht einfach nach Ablauf von einer bestimmten Frist soll er wieder anfangen. Oder eben, dass man sagen kann, ich will genau das backuppen und nicht, ich will das nicht backuppen.
Gibt es da Hoffnung, dass sich das mal noch verbessert?
Ich denke schon, oder? Das ist eine 1.0-Version und so die 1.1-Version wird hoffentlich mehr Features haben. Mhm. Also nur weil du vorher angesprochen hast, wegen Netzwerk, Festplatte, oder? Das ist ja auch ein Feature, das lange drauf war auf der Seite, aus also der Produktankündigungsseite, ja, genau, zu Leopard. Ja. Oder? Man könne an einer Airport-N-Station von Apple, kann man einfach eine Festplatte anschliessen und das laufe mehr oder weniger alles automatisch ab. Und ich glaube, es hat nicht wenige Leute gegeben, die aufgrund von dem gedacht haben, ja, dann kaufe ich mir so eine Station, oder? Dann habe ich nachher mein Backup tiptop gerade automatisch da gesichert. Und das funktioniert jetzt effektiv nicht. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, ja, oder? Und gerade die Leute, die mit einem MacBook oder MacBook Pro unterwegs sind, oder? Die haben dann nicht immer die Firewire-Festplatte oder die USB-Festplatte.
Zum ja, vor allem, wenn du mehr als ein Computer hier hast, genau, willst du nachher nicht für jeden extra eine Backup-Platte anstecken die ganze Zeit.
Wobei, also man kann einfach eine sehr grosse Platte für alle Computer verwenden, oder? Man muss sie dann halt einfach ständig umstecken, das ist das Problem.
Aber das ist der Tod von dieser Time-Machine. Also ja. Kein Mensch macht das, weil da bin ich ja gleich weit wie vorher, wo ich es...
Genau.
Hätte müssen irgendwie von Hand überkopieren oder so. Naja. Ja, kommen wir doch zu etwas anderem. Spaces. Was sagen ihr zu dem? Also vielleicht so kurz, was das überhaupt ist. Man kann jetzt verschiedene Desktops gleichzeitig haben, beziehungsweise die Applikationen, die man offen hat, verteilen auf verschiedene Desktops, aber es ist immer nur eine eingeblendet. Man kann wechseln zwischen denen, man kann Applikationen immer an einer bestimmten Stelle sich öffnen lassen. John, benutzt du das?
Ja, das benutze ich. Das finde ich eigentlich wirklich ein gutes Feature. Also nicht, dass Apple das erfunden hätte, aber nein, ich finde es gut. Es beseitigt ein bisschen das ganze Chaos von 10 geöffneten Programmen und man findet nicht mehr das, was man will. Man kann gruppieren, oder dass man alles, was mit dem Internet zu tun hat, vielleicht auf einem von diesen virtuellen Monitoren hat und alles, was mit Textverarbeitung oder so zu tun hat, auf einem anderen.
Mathis, du hast es auch schon ausprobiert, gell?
Ja, mir gefällt das eigentlich gut. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also, er tut ja eigentlich nur die Fensteransicht wechseln und der Hintergrund bleibt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, immer gleich. Also, man kann nicht zum Beispiel auf dem einen Desktop dann auch die Ikönchen im Hintergrund haben und auf dem anderen andere oder auf jedem zum Beispiel ein eigenes Dock oder so. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, ob ich das will oder nicht. Was meint ihr?
Also was ich noch gut finde, ist, dass das Dock gleich bleibt. Mm-hmm. Du kannst nämlich im Dock einfach zwischen den Applikationen wechseln und dann switchst du einfach schön auf den Space. Das, denke ich, macht eigentlich mehr Sinn so als andersrum. Dasselbe mit dem Desktop hat mich jetzt nicht gestört, dass hinten die gleichen Icons sind. Mm-hmm. Für mich ist das eigentlich die positive Überraschung vom Leopard, wo ich das gesehen habe, ich fand, ach lahm, wer braucht denn das? Und ich habe ja Exposé und das langt mir, so einen Shit. Aber, aber jetzt, wo ich es habe, wirklich vom ersten Moment, bin total begeistert. Und ich glaube, das würde ich jetzt fortan benutzen, schwer.
Also ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von Exposé gewesen. Also
ich könnte nicht leben ohne
Exposé. Mir hat es jetzt irgendwie gedacht, die schon sehr lange mit dem Mac geschafft haben, die schaffen immer mit Ausblenden, oder? Also mit Äpfel H eigentlich von dem Programm und versuchen so Ordnung zu halten. Und ein paar haben dann wirklich gewechselt auf Exposé, oder? Und alle anderen machen das immer noch so, oder?
Also ich gehöre genau zu denen, ich habe mich dem Exposé irgendwie nie ganz können öffnen. Ja, das ist einfach das so ist derart gegangen, in Fleisch und Blut mit dem Minimieren.
Ja.
Und dann ist es irgendwie, man kommt dann auch so ein bisschen ein Puff über manchmal auch. Und jetzt bin ich nicht ganz sicher, jetzt habe ich eigentlich nochmal eine Organisationsmöglichkeit.
Spaces und Exposé noch kombinieren. Das ist das höchste Regel. Also ich finde es mega.
Das muss man so rein machen wegen dem grafischen Effekt.
Das macht einfach mehr Spass. Ja. Okay, also wir sind uns einig, Space, das ist glaube ich eine gute Sache. Reden wir noch über ein paar Netzwerksachen. Was mir auch sehr gefällt, ist, man sieht jetzt die Macs, die im gleichen Land sind. Also zum Beispiel daheim hat man mehrere Computer, die sieht man jetzt mehr oder weniger automatisch im Finder. Kann die anklicken, sich verbinden und so weiter. Das ist extrem viel einfacher als vorher. Gegenstimmen.
Also das Schöne ist, dass es nicht nur mit Macs, sondern auch mit PCs so funktioniert.
Geht auch dann das Verbinden aber einfacher, weil das ist manchmal so ein Kniet.
Im Prinzip macht man das ja über Zeitenlisten, oder? Und dort unter Freigaben sind die ganzen Server aufgelistet, die man findet, oder? Und wenn man so einen anklickt, dann versucht er einfach, sich einmal als Gast zu verbinden. Und wenn das nicht geht, dann hat man immer noch die Möglichkeit, sich zu authentifizieren, oder? Also der Vorgang ist im Vergleich zum Tiger sehr viel einfacher geworden.
Ebenfalls ein cooles Feature, denke ich, das Desktop-Sharing. Wo mindestens im LAN sehr gut funktioniert.
Genau.
Also ich kann vom einen Mac den Desktop vom anderen sehen und bedienen. Es gibt auch noch die Funktion Find My Mac, wo man über das Internet, zum Beispiel vom Büro auf dem Mac zu Hause zugreifen kann. Das habe ich jetzt leider noch nicht geschafft. Ich weiss nicht ganz genau, woran es liegt. Ich habe da unseren Router da im Büro ein bisschen im Verdacht.
Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht. Es geht, wenn man zum Beispiel mit einer Airport-Station ins Internet geht, oder? Dann funktioniert
also
das gut.
Stellen.
An beiden Stellen. Aber sobald irgendwo ein Router mit Firewall oder so noch drin ist, dann wird es schwieriger. Also auf dem Mac daheim kann man dann noch schneller mal zugreifen, aber umgekehrt. Also wenn man im Büro halt den Mac aufgestellt hat und man will von daheim aus zugreifen und im Büro hat es eben irgendeine Firewall oder so, dann funktioniert das nicht.
Als Sicherheitsrisiko siehst du das nicht? Dass man so Macs könnte empfehlen, irgendwelche?
Also ein gewisses Risiko ist sicher vorhanden, wie immer bei solchen Funktionen. Oder? Aber also eben, wenn ich jetzt halt wirklich sehr kritische Daten auf dem Mac drauf habe, dann würde ich das Feature halt einfach nicht darstellen. Oder?
Aber es ist VPN, also es ist Sachen, die sonst
also, in der Geschäftswelt
benutzt werden.
Ja,
also. Ja, dann hat es noch ein paar weitere Sachen, die man vielleicht einfach schnell streifen können. Hat jemand das neue iChat schon ausprobiert? Ich nicht.
Ich nicht.
Habe ich schon ausprobiert.
Also mit so einem wunderschönen Hintergrund, Palmstrand.
Das habe ich natürlich gerade als erstes ausprobiert, also das war der Eiffelturm. Ja, das ist eine witzige Funktion, oder?
Also aber zur es Erklärung ist für die Hörer, die es nicht kennen, man kann seinen Hintergrund ausblenden und irgendein anderes Bild oder sogar ein Video oder so.
Man kann sogar bewegte Bilder als Hintergrund haben. Dann, Also das ist witzig, aber es ist wahrscheinlich etwas, was man ein, zweimal braucht.
Es löst eben mein Grundproblem mit iChat nicht, nämlich dass ich einfach zu wenig Leute kenne, die das benutzen. Alle Leute, die ich kenne, haben Skype.
Das ist sehr individuell. Bei mir sind mittlerweile so viele auf dem Mac geswitcht, dass ich
das sogar immer die Leute, mehr... Ich kenne viele Leute, die einen Mac haben, sogar die haben Skype.
Das ist, gut, das stimmt auch wieder. Also was schön ist beim neuen iChat, ist das, was du vorher gesagt hast mit dem Screensharing, dass das nämlich aus dem iChat rausgeht. Oder?
Ja.
Also für alle die, die ab und zu mal einem Kollegen irgendwie supporten müssen oder so, der kann dann einfach sagen, hilf mir via iChat und dann kriegt man Zugriff auf seinen Bildschirm. Mhm. Oder auch wenn er an einem ganz anderen Ort ist, immer vorausgesetzt,
man hat Telefon genug Viertelstunde erklären, wie er das einschaltet.
Ja, genau.
Okay. Bootcamp ist jetzt nicht mehr irgendeine Beta, sondern ein fester Bestandteil. Macht es einen grossen Unterschied?
Also das ist für Leute, die Windows auf dem Mac haben.
Genau. Also das Schöne ist vielleicht, man muss nicht mehr irgendwie eine Treiber-CD brennen oder so, sondern das ist direkt auf der Leopard-DVD drauf. Oder? Also man muss nur noch Bootcamp starten, sagen, partitionieren und dann hat man eigentlich schon die Arbeit gemacht und muss nachher nur noch die Leopard-DVD
also man muss noch in den Laden gehen und das Windows kaufen?
Natürlich, ja.
Gut. Offenbar gibt es da nicht viel mehr dazu zu sagen. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert. Mein Windows Vista liegt aber zuhause auf dem Pult und bald habe ich Ferien und es ist fest auf meinem Plan, dass Vista auf meinen Mac kommt. Safari 3?
Also Safari 3 finde ich die Suchfunktion sehr schön. Bis jetzt war es ja so, dass ein separates Fenster aufgegangen ist, wo man dann mit Apfel G einfach können weitersuchen und irgendwo sind dann die Suchbegriffe markiert gewesen. Jetzt ist es so, dass eigentlich die ganze Seite eine Art ausgeraut wird und dass es so ein Rämli gibt um die einzelnen Fundstellen.
Mich sieht es extrem gut.
Sieht man dann sehr gut, ja. PDF-Darstellung, man kann blättern, man kann es direkt sichern, in der Vorschau öffnen und so. Das war vorher eher mühsam.
Und es ist extrem viel schneller, denke ich.
Ja.
Was mir auch noch sehr gefällt, das ist jetzt halt einfach mehr so eine Spielerei, ist die Clips, die man machen kann für das Dashboard. Also man kann ja jetzt jeden Teilbereich von einer Webseite, wo man regelmässig möchte sehen, ein Widget daraus machen, und zwar wirklich mit 2-3 Klicks. Das ist extrem einfach, das gefällt mir sehr gut. Habt ihr das auch schon ausprobiert?
Ich habe das gesehen bei dir, aber selber ausprobiert habe ich es noch nicht.
Ich habe es einmal ausprobiert, aber ich muss sagen, ich brauche das Dashboard auch nicht so wahnsinnig viel.
Ja, das ist ja so hier. Durchsagene Sache. Ja. Nein, ich brauche es eigentlich, aber ich würde jetzt auch nicht sterben, wenn es ab morgen nicht mehr gibt. Naja. Jetzt, ein Haufen von diesen 300 Features sind offenbar unter der Haube, wie man so schön sagt. Ich nehme an, John, mit denen hast du dich auch auf ein Buch befasst. Kannst du ein bisschen noch etwas von denen erzählen? Was sind dort die wichtigen Sachen?
Die Sachen unter der Haube betreffen hauptsächlich Optimierungen jetzt halt auf ein bisschen auf G5, aber auch auf die Intel-Rechner, auf die ganze Dual-Core-Geschichte.
Ist es darum dann schneller geworden?
Also ist darum sicher sehr viel schneller geworden, ja. Dann hat es Sachen für Programmierer, die sehr viel besser geworden sind.
Ja, wenn jetzt vielleicht jeder von euch noch schnell kann sagen, was ist für euch der grösste Flop an dem Leopard?
Ja, der grösste Flop haben wir, glaube ich, gestreift, das ist Time Machine.
Matthias?
Der
was
grösste
hat dich
Flop.
Am meisten enttäuscht oder gar nicht begeistert oder nervt dich?
Ja, ich finde alles in allem Neuerungen gut soweit. Allerdings würde ich da am Paul Thurrott, das ist ein Windows-Experte, der auf seiner Webseite stichelnd schreibt, bei Windows wäre das ein kostenloses Service-Pack gewesen. Und wenn man jetzt alles, was Apple zu diesen 300 Neuerungen würde zählen, da bei Vista würde auflisten, dann gäbe es dort 11'000 Neuerungen, hat er gefunden. Alles in allem nett, aber ich würde jetzt wahrscheinlich nicht 190 Franken ausgeben.
Das wäre gerade meine nächste Frage. Lohnt es sich jetzt unter dem Strich, das zu kaufen?
Ich finde, wenn man mit Tiger zufrieden ist, dann ist es nicht nötig.
John, du willst natürlich dein Buch verkaufen.
Also wir müssen es unbedingt kaufen. Ja. Nein, also mir gefällt die neue Oberfläche sehr gut. Mhm. Und ich glaube, obwohl es vielleicht jetzt nicht der Knaller ist, dass man sagt, darum kaufe ich mir es. Aber das ist irgendwie das, was man jeden Tag sieht. Wenn man findet, mal, das ist besser geworden, das ist schöner geworden, dann lohnt sich das zu kaufen, auch nur wegen dem. Oder? Es muss nicht ein Wahnsinns-Feature neu da sein, dass man sagt, man muss ein Betriebssystem kaufen. Von selber her wäre bei Vista wahrscheinlich auch nicht nötig gewesen, dass man ein kostenpflichtiges Update macht. Oder? Also, dort ist auch nicht die Welt neu erfunden worden. Also ich glaube, es ist ein solides System. Mhm. Es macht auf mich auch einen besseren Eindruck, als was Tiger in der ersten Version gemacht hat, also 10.4.0 damals. Mhm. Es gibt, glaube ich, weniger Probleme beim Umstieg. Ich warte einfach immer die ersten 1, 2, 3 Wochen ab, bevor ich es wirklich installiere. Weil in dieser Zeit kann immer noch sein, dass dann irgendjemand herausfindet, oh, genau das läuft nicht und das brauche ich unbedingt. Mhm. Und dann ist es blöd, wenn man es schon installiert hat. Oder?
Sollte man dann auf das 10.5.1 warten?
Das ist sicher nicht falsch, oder? Also ich würde jedem empfehlen, der ein produktives System braucht, oder wo wirklich laufen
also wirklich
muss,
damit muss arbeiten.
Wo davon abhängt, oder? Der soll warten, sicher auf 10.5.1, vielleicht auch bis Ende
sogar
Jahr warten, 2. Oder?
Ja. Wenn du vorher schon kurz von Vista geredet, ich will es jetzt auch gar nicht 1:1 müssen vergleichen oder so, zudem ist niemand da, der Vista wirklich mit Herzblut verteidigen möchte, glaube ich. Ich könnte mir vielleicht sagen, dass einfach halt sowohl Windows wie auch der Mac so langsam auf einem Level sind, wo es halt einfach wirklich auch schwierig wird, noch tolle neue Sachen überhaupt zu bringen.
Das würde ich sofort unterschreiben, ja. Ich glaube, das ist ja so. Man muss darum auch halt eben die Time Machine, die verpacken mit dieser Zeitleiste und diesen Effekt, wo man das Gefühl hat, man werde da in die Vergangenheit gezogen.
Ja, das glaube ich auch. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwann ein 10.6 oder 10.7 kommen wird, wo das Betriebssystem neu erfindet, oder?
Apple hat ja bereits schon gesagt, das sei für mindestens noch mal 10 Jahre Basis von ihrem Betriebssystem. Microsoft redet schon vom nächsten Windows. Was vermisst denn ihr?
Ja, häufig ist es so, dass man ja erst weiss, wenn es gekommen ist, wenn es da ist, dass man irgendein Feature vermisst hat. Was zum Beispiel, ich bin kein Fan vom Entourage, aber was Entourage mit dem projektbezogenen Schaffen macht, das gefällt mir eigentlich noch. Also, dass vielleicht auch mit der Dateiverwaltung noch ein bisschen mehr in die Richtung geht, dass man nicht mehr so an diesen Dateitypen hängt, an diesen Dokumentformaten, sondern auch noch ein bisschen mehr flexibler eben auch Daten mit verschiedenen Programmen austauschen kann und sagen, eben, wenn so etwas Wunderschönes wie die Adresserkennung, dass das halt vielleicht nicht nur mit dem Adressbuch funktioniert, sondern auch mit dem Thunderbird-Adressbuch oder so. Also das wäre mir wichtig, aber sonst fällt mir nicht ein.
Also was ich nochmal schön finden würde, ist ein Feature, das schon ein paar Mal durch Gerüchte geistert ist, das ist das Home on iPod. Oder, dass man seinen persönlichen Benutzerordner auf einen iPod transferieren kann und dann nimmt man eben nur den iPod mit und dann kann man sich irgendwo an einem anderen Mac anstöpseln und hat eigentlich alle seine persönlichen Daten zur Verfügung. Ich glaube, das wäre etwas, wo für Leute, die halt viel unterwegs sind und vielleicht nicht immer ihr MacBook mitnehmen wollen, wäre das wirklich eine nützliche Geschichte.
Zum Schluss noch, möchtet ihr noch irgendein Feature rausheben, das wir jetzt nicht davon geredet haben, das ihr aber unlässig findet? Ich habe noch eins. Okay. Und zwar, also ich habe das gestern Abend entdeckt und bin ganz baff gewesen. Man kann also Stunden damit verbrateln. Und zwar ist es ein Screensaver, ein neuer. Und zwar kann man einfach eine Reihe von Bildern angeben. Und im Screensaver hat es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten, wie er dann die soll zeigen. Und eine, die heisst Mosaik. Und was er dann macht, ist, diese Reihe von Bildern immer wieder als Mosaik zusammensetzen aus Bildern aus dem eigenen iPhoto. Und das ist eine extrem faszinierende Sache zum Anschauen. Und wenn ihr wirklich zu viel Zeit habt und sonst nichts zu tun im Leben, dann schaut euch das an. Vielleicht noch als allerletzte Frage. Apple hat in den letzten paar Monaten extrem viel Zeug auf den Markt geschmissen. Im August die neuen iMacs, im September die neuen iPods, jetzt im Oktober der Leopard. Glaubt ihr, es kommt noch etwas vor der Weihnacht?
Ja, was mal fällig wäre, wäre der neue Mac Pro, oder? Weil der ist mittlerweile auch schon jährig und ich denke, da wird etwas kommen. Und viele hoffen auf so eine Art Sub-Notebook, fände ich gut, oder? Ist eine Art Ersatz für das 12-Zoll-Powerbook dann.
Wenn würde ich sagen, dann nicht vor der Macworld.
Denke ich auch, oder? Ja. Ich denke, die Mac Pro kommen noch dieses Jahr und alles andere kommt
eh schon. Ja, würde ich jetzt auch etwas so schätzen. Das wäre der 39. Digitalk jetzt auch schon wieder gewesen. Matthias, nächste Woche musst du das ja allein bestreiten.
Ja, du lässt mich im Stich.
Elenderweise Telegang. Weißt du, was machst?
Ganz unter Dach und Fach ist die Sendung noch nicht, aber wenn es alles klappt, würde es um Digitalfotografie gehen und sonst um irgendein anderes Thema.
Okay.
Bleibt einfach dran.
Jawohl. Feedback und Fragen und Vorschläge und Anregungen und was auch immer.
Lob
haben wir am liebsten natürlich auf leben@tagesanzeiger.ch. Dann wünsche ich allen eine gute Zeit bis nach meinen Ferien und überhaupt bis bald.
Ja, und dir schöne Ferien.
Danke.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird ermöglicht durch die freundliche Unterstützung vom Swiss Security Day.